Okay, ich fange einfach mal an. Es geht um Benutzermanagement, Benutzerverwaltung in einer etwas paranoideren Form. Ich wette, ich habe gerade irgendwie ganz harte Konkurrenz durch den Food Truck, ja, um die Uhrzeit. Okay, kann man nichts machen. Jo, ich bin Michael, ja, ich mache so verschiedene Sachen in dem Bereich, ja, auch jetzt schon wieder seit 20 Jahren, ja, wie die Zeit vergeht, man wird einfach alt. Also, ich möchte heute reden vor allem über das AEDIR. Ja. Darin eingebaut ist auch ein weiteres Projekt, ein freies Projekt des OAuth LDAP. Das ist im Prinzip Zwei-Faktor-Authentisierung direkt integriert in Open LDAP. Und naja, ich habe auch da so ein generisches Web-Frontend für LDAP-Server, das nennt sich Web2LDAP. Ja, das ist schon uralt, ja, das wird jetzt 20 Jahre alt und das wird eben auch als Web-GUI verwendet. Ja, okay. Agenda, erst kurz so ein bisschen Ziele, Architektur und Datenmodell vorstellen. Ja, ich gehe da so im Schnelldurchlauf rüber. Ich versuche so ein bisschen auf die Berechtigungen einzugehen, wie da Berechtigungen gesetzt werden. Ja, und versuche jetzt auch ein paar Anwendungsbeispiele zu geben. So, was sind eigentlich die Ziele davon? Ja, und zwar, das System ist eigentlich entworfen worden. Also es gibt sozusagen einen proprietären Vorgänger, ja, der bei dem Kunden entworfen wurde. Und bei dem Kunden hatte ich schon für eine sehr abgeschottete Umgebung, ja, so ein separates LDAP-basiertes User-Management einfach mal so kurz hingeklatscht. Ja. Und dann kamen so die Pentester und haben gesagt, ach, das ist ja schon ganz schön mit dem User-Management und so. Und jetzt bitte noch irgendwie kümmert euch um die Low-Hanging-Fruits. Das war wirklich so der Originaltext in dem Review-Bericht. Also kümmert euch jetzt noch um die Low-Hanging-Fruits, Benutzer auf System zu entfernen oder zu disablen, wo sie sich nicht einloggen müssen. Ja, also die Systeme dort waren wirklich, da gab es sogenannte Servergruppen und diesen Servergruppen waren immer bestimmte Admin-Rollen zugewiesen, ja, also auch ganz streng reguliert durch so technische Richtlinien, die so einen Verordnungscharakter im Rahmen von so gesetzlich regulierten Systemen hatten. Ja. Und auf jeden Fall die Low-Hanging-Fruits, jetzt bitte, du hast da das Directory und jetzt disable doch die Benutzer, macht die Benutzer unsichtbar, ja, die im Prinzip nicht auf bestimmten Systemen sich einloggen dürfen. Und das hat bei mir so ein bisschen Kopfkratzen ausgelöst, ja. Und ungefähr ein Jahr später kam derselbe Kunde und wollte sozusagen so ein LDAP-basiertes User-Management jetzt haben für den Rest seines Bereichs, ja, dort. Und dieser Bereich, das sind so ungefähr 350 Personen, ja, und die haben sehr unterschiedliche Rollen, ja, also die es betrifft. Ja. Die sind Entwickler, die dürfen dann auf Testsysteme und Staging-Systeme. Die sind eben wirklich Applikations- oder eben Systemadministratoren, ja, also sehr viele unterschiedliche Rollen. Ja. Und die Systeme alle hatten keine Namenskonvention oder sowas, ja, sondern sie hatten zwar alle einen eindeutigen kanonischen Namen, aber man konnte sich auch nicht irgendwie von der Namenskonvention irgendwelche Berechtigungen ableiten. Und naja, dann kam der und hat gesagt, so jetzt mach mal schnell. Ja? Und außerdem haben sie dem Vorstand gleich versprochen, dass das 3 Monate später fertig ist, ja, und 8000 Maschinen damit integriert sind. Ja? Und in der Zeit war ich auch noch 3 Wochen im Urlaub. Okay, aber auf jeden Fall dieses Kopfkratzen, also ich hatte dann schon eine Weile darüber nachgedacht, über diese Low-Hanging-Fruits, ja? Und habe auch gedacht, ja klar, das ist ja ein valides Ziel, ja? Also wirklich ein Need-to-Know-Prinzip zu haben, dass jede Maschine wirklich immer nur die Benutzer und Gruppen sieht und auch Pseudo-Regeln sieht, ja? Die dort auch wirklich benutzt werden müssen. Ja? Es ist wirklich absolut valides Ziel und es klingt auch wie ein Low-Hanging-Fruit, aber wenn man sich existierende Sachen anschaut, also Active Directory, Free IPA gab es damals auch schon und so, dann sehen die immer alles. Also wenn eine Maschine damit integriert ist, sie sieht immer einfach alles. Ja? So, also das heißt, diese Grundprinzipien, wirklich ein Need-to-Know-Prinzip, dann, dass man auch wirklich sagt, sozusagen, jemand hat wirklich nur die Privilegien, die er auch wirklich braucht. Ja? Und auch diese Trennung der Sichtbarkeiten, diese Trennung auch von Verantwortlichkeiten, ist in den bis dato existierenden Benutzerverwaltungen einfach nicht gegeben. So ein zweites Ziel, was ich wirklich verfolge, und es wird ziemlich hart durchgezogen, das ist eben delegierte Administration. Das heißt, es gibt kleine Datentöpfchen quasi, ja, und dann werden Zuständige dafür ernannt, ja, und anstatt eben durch komplizierte Workflows zu gehen, wo Leute eben was abhaken, was sie eigentlich gleich hätten selber tun können eigentlich, ja, wird es denen auch gleich überlassen. Ja. Ihr könnt das sofort tun, ja, aber eben in einem überschaubaren Bereich. Und ja, natürlich soll das Ganze halt auch einen aussagekräftigen Audit-Trail bieten und der dann eben als, auch als Basis für so Compliance-Checks und so dienen kann. Also wie gesagt, der Ursprung halt in einem hochregulierten System quasi, ja, und das Ganze dann ein bisschen extrapoliert auf, was die alles so betreiben da in ihrem Bereich. So, und daraus leiten sich irgendwie so ein paar Prinzipien ab. Also aus den Anforderungen leiten sich eben diese Prinzipien ab, dass man immer alles explizit macht. Also nicht irgendwie, man kreiert irgendwas und daraus gibt es dann so implizit irgendwelche Ableitungen, ja, sondern wirklich, man muss, und das ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber man muss immer alles explizit machen. Ja, das heißt, man muss immer alles explizit sichtbar machen. Ja, es gibt sozusagen nur Whitelisting. Das erfordert natürlich auch, also wenn man dann sagen will, okay, ich will Maschinen autorisieren oder Komponenten autorisieren, nur die Teile zu sehen, also Views zu sehen von dem, was sie sehen müssen, bedeutet das, man autorisiert sie und dazu braucht man eine Authentifizierung. Das heißt, es gibt keinerlei anonyme Zugriffe, ja? Und jede Instanz, auch zum Beispiel jede Instanz von einem geclusterten Service, wird idealerweise individuell authentifiziert. Was ich auch hasse wie die Pest, sind allmächtige Stellvertreterrollen. Also das heißt, dieser ganze Kram mit irgendwie, naja, wir haben hier jetzt unsere User-Datenbank, ja, und da hinten angeschlossene Systeme, und früher habe ich auch so Projekte gemacht, und dann synchronisieren wir das alles irgendwie. Bedeutet aber, ja, die Komponente, die synchronisiert, ja, darf praktisch alles. Also wenn man ein AD synchronisiert, bedeutet das, man braucht einen AD-Domain-Administrator-Account. Ja? Was ich, man kann es vielleicht noch ein bisschen einschränken auf Teilbereiche oder so, ja? Aber trotzdem ist es halt eine sehr mächtige Stellvertreterrolle. Ja? So, und was auch ganz klares Konzept ist, es gibt keine individuellen Rechte. Ja? Es gibt immer nur Rechte sozusagen basierend auf einer Gruppenzugehörigkeit. So, dann gibt es noch so ein paar weitere Sachen unter ferner Liefen. Ja. Ich wollte keine hierarchischen Strukturen bauen, also nicht wie bei Active Directory, dass die Delegation von Objekten, also die administrierte Delegation, sich praktisch an einer hierarchischen OU-Struktur orientiert, weil das funktioniert in der Praxis oft nicht. Ja. Das ist oft zu unflexibel. Ja. Dann weiter ist, durch dieses Separation of Duties, ja, bedeutet es einfach schlicht und ergreifend, eine Person ist kein Benutzer, sondern es wird für eine Person potenziell mehrere Benutzerkonten geben. Ja? Ich finde das auch immer wieder putzig, wenn die Leute dann so Vorträge halten, ja, wir machen jetzt hier Airbag, ja, und dann machen wir außerdem einen Rollenwechsel, dann machen die oft diese Systeme den Rollenwechsel ohne eine erneute Authentifizierung. Finde ich echt putzig. Ja? Aber wie mache ich eine erneute Authentifizierung? Also wenn ich davon ausgehe, ein Konto ist zum Beispiel gehackt, wo das Passwort ein bisschen laxer gehandhabt werden muss, zum Beispiel typischerweise Mail-Konten, ja, dann möchte ich dieses Passwort ja gerade nicht als Administrator-Passwort verwenden. Ja. Also praktisch eine Rollentrennung durch mehrere Benutzerkonten mit jeweils unterschiedlichen Authentifizierungsmerkmalen. So, dann versteht sich natürlich von selbst für die ganze Auditierbarkeit, man braucht persistente IDs, ja, also Benutzerkennungen und so weiter und so fort, werden nicht wiederverwendet. Also Benutzererkennungen, POSIX-IDs, POSIX-GIDs werden nicht wiederverwendet. Punkt. Dann ist natürlich klar, ich meine, den ersten Vortrag, Marc hat den schon gesehen, damals, den habe ich 2015 gehalten, damals habe ich gesagt, wir haben 2015, jetzt haben wir 2018, also das heißt irgendwie 4 Jahre nach Snowden oder sowas, ja, unverschlüsselter Netzwerkverkehr will man gar nicht mehr haben. So. Und was mir auch wichtig ist, dass sozusagen die ganzen Objekte da drin und ihre Attribute immer eine wohldefinierte Semantik haben. Das ist jetzt ein hehres Ziel, ja, das ist in der Praxis, manchmal wird das dann auch leicht unscharf, ja, aber was ich wollte, ist eigentlich sozusagen, dass Metadaten, die ich zusätzlich brauche, dass die wirklich proprietär sind, ja, aber nach außen auf der LDAP-Schnittstelle im Prinzip das Schema möglichst kompatibel ist zu dem, was die Clients out of the box erwarten. Ja. So, wie sieht die Systemarchitektur aus? Also übrigens, wenn Fragen sind, immer zwischen reingrätschen. Ja? Also einfach fragen. So, wie sieht die Systemarchitektur aus? Da gibt es irgendwie einen Admin, der hat seine Admin-Workstation mit gewissen Tools drauf. Ja? Natürlich will er hier zum Beispiel über SSH an einen irgendwie gearteten Linux-Server oder Unix-Server oder sowas. Ja? Und da gibt es so die üblichen Komponenten. Mark hat die wahrscheinlich heute Morgen schon beim Active Directory vorgestellt und wird es nachher später nochmal bei FreeIPA vorstellen, bei der Integration. Da gibt es zum Beispiel so einen für NSS und PAM, diesen SSSD, das ist einfach so ein System-Daemon, ja, der lokal im Prinzip Benutzerkonten zur Verfügung stellt und zum Beispiel Passwort-Authentifizierung durchführt. Und dann gibt es zum Beispiel so ein Tool wie Sudo, ja, wo im Prinzip der Benutzer nach seiner Anmeldung, wenn er berechtigt ist, auch zum Beispiel root werden kann oder andere privilegierte Befehle ausführen. Dann gibt es aber meinetwegen auch noch so Sachen wie zum Beispiel Postgres-Datenbanken, ja, wo jemand irgendwie direkt mit einem Datenbank-Tool drauf zugreift oder er geht überhaupt irgendwie auf irgendeine Web-Anwendung. Ja? So, für diese wollen wir im Prinzip alle Identity und Access Management machen und das möglichst zentral. Was mir jetzt wichtig ist, ist diese rote Linie. Diese rote Linie ist wirklich so ein Zweischichtansatz. Ja? Das heißt, alle integrierten Systeme wenden sich einfach nur an Consumer, also praktisch das sind quasi LDAP-Repliken. Ja? Sie wenden sich nur an Consumer und die Consumer sind read-only. Ja? Das heißt, darauf kann nicht geschrieben werden. Das ist einfach so eine zusätzliche Barriere. Ja? So, und die Administration von dem System selbst geschieht eben einmal über zum Beispiel eine Web-Oberfläche oder auch direkt über LDAP-Zugriffe, das ist durchaus erlaubt, ja? Direkt über LDAP-Zugriffe eben auf die beschreibbaren Provider. Und auf den Provider gibt es auch so ein paar Maintenance-Tools, manchmal auch so Cron-Jobs, die im Hintergrund laufen oder sowas. Ja? Genau. Und eben auch sowas wie zum Beispiel ein Passwort-Self-Service. Soweit alles klar? Okay. Wer kennt sich so ein bisschen mit LDAP-Servern aus? Ungefähr die Hälfte, ja, so. Also meistens fängt man an, eine Baumstruktur zu definieren. Auch ich habe das getan, wobei die Baumstruktur weit weniger wichtig ist, als sie erstmal hier scheint. Ja. Hier auf der obersten Ebene gibt es im Prinzip einfach nur Datentöpfchen, die sogenannten Zonen, ja. Und die Zonen sind nichts weiter als Bereiche delegierter Administration. Die Berechtigung übrigens, für die Berechtigung ist das eigentlich gar nicht so wichtig, ja, sozusagen diese Hierarchie. Diese Hierarchie ist jetzt eigentlich nur, weil die Leute das auch manchmal so ganz gern haben, dass Dinge hierarchisch geordnet sind, wie in ihrem Dateiordner oder sowas. Ja. So, da gibt es zum Beispiel eine Zone, da liegen Objekte drin, spezielle Objekte drin, die sind einfach für alle angeschlossenen Systeme public. Ja? Dann gibt es eine Zone, die für die Administration des Systems selbst vorgesehen ist, also das System ist mit sich selbst integriert. Und dann gibt es zum Beispiel spezielle Zonen, wo zum Beispiel man aus einem Personalwesen oder so eben Personenobjekte hinein synchronisieren kann. Und eben eine beliebige Anzahl von irgendwelchen Zonen. Und in diesen Zonen gibt es User und es gibt User Groups. Ich gehe nachher noch im Detail drauf ein. Und dann zum Beispiel auch wieder Service Groups. Was die Dinger genau bedeuten, erkläre ich im nächsten Diagramm. Und dann gibt es zum Beispiel die Sudo-Regeln und zwei spezielle Gruppen, oder meistens zwei spezielle Gruppen, eben einmal die sogenannten Zonen-Admins, die dürfen alles schreiben in der Zone, die dürfen auch weitere Zonen-Admins ernennen. Ja? Dann gibt es eben Zonen-Auditoren, das sind eben Leute, die können lesen in der kompletten Zone. So, das hier ist das komplette EER-Diagramm. Wie ihr seht, seht ihr erstmal nichts, ja? Deswegen habe ich einen etwas freundlicheren Ausdruck erstellt. So, und ich fange immer hier an. Ein wesentliches Element ist eine Servicegruppe. Eine Servicegruppe, ja, was ist das eigentlich? Es können tatsächlich mehrere verschiedenartige Services sein, aber in der kleinsten Einheit ist es im Prinzip ein geclusterter Service. Also stellt euch vor, ihr habt einfach zum Beispiel 50 Apache-Instanzen, die alle gleich konfiguriert sind. Die müssen dieselben Benutzer und dieselben Gruppen sehen. Ja? Dann packt ihr die im Prinzip in eine Servicegruppe. Und diese Servicegruppe, also hier unten seht ihr dann, hättet ihr für jede Apache-Instanz hättet ihr so einen AE-Service-Eintrag. Ja? Und die packt ihr eben, die verlinkt ihr sozusagen mit dieser Servicegruppe. Ja? Und diese Servicegruppe, die bekommt jetzt eine Verlinkung auf Benutzergruppen. Ja, und diese Verlinkung, die macht einmal zum Beispiel Gruppen überhaupt sichtbar. Also Gruppen und ihre indirekt verzweigerten Mitglieder. Das heißt, dieser Service hier sieht nur dann einen Benutzeraccount, wenn es mindestens den Link gibt hier über AE Visible Groups auf eine Gruppe und dann eben hier die Gruppenmitgliedschaft des Benutzers. Oder auch wieder eines Services, ein Tool-User oder wie auch immer ihr das nennt bei euch. Ja, so. Also das heißt, jedes Mal, wenn jetzt ein Client irgendwas abfragt, ein System fragt irgendwie ab nach einem Benutzer, arbeiten sich im Prinzip die ACLs, die statischen ACLs, arbeiten sich dann an den Daten ab. Ja, also das heißt, die Daten werden gepflegt, man legt Servicegruppen an, man vertratet sie zu Benutzergruppen, man nimmt Benutzer in Benutzergruppen auf, ja, und dadurch entsteht die Sichtbarkeit. Die ACLs selbst, die OpenLDAP-Konfiguration selbst, ist absolut statisch. Soweit klar? Wie man hier sieht, das sind sozusagen Benutzer und hier gibt es eben zwei unterschiedliche Ausprägungen von Benutzer. Das eine sind Client-Systeme, die eben Mitglied in der Benutzergruppe sein können. Oder es gibt eben persönliche Benutzer-Accounts. Ja, die sind deswegen besonders, weil dort zum Beispiel auch andere Regeln gelten, wie zum Beispiel, wer darf Passwörter setzen und so weiter. Ja? Und die persönlichen Benutzer-Accounts sind insbesondere auch mit einem Personenobjekt verknüpft. Ja? Das heißt, zu einer Person kann es darüber eben n verschiedene Benutzerkonten geben. Soweit irgendwelche Fragen? Wie sitzt alle so da? Keine Fragen? Okay, vielleicht kommen die ja später. Wie wird das ganze Ding hochgezogen? Alles über eine Ansible-Rolle. Ja, das heißt, man macht sich irgendwie eine Basiskonfiguration von einem System. Und dann passt man so ein paar seitspezifische Variablen an. Also Marc hat das im vorigen Vortrag schon so ein bisschen was über Ansible gesagt. Ansible hat so ein Inventory, ja, sozusagen, wo man eben einträgt, diese und jene Hosts gibt es und die sind in den und den Ansible Host Groups drin. Ja? So, und genau, und das heißt, man kann eben hier, da gibt es in dem Verzeichnis Ansible Example, ja, das kann man sich einfach komplett kopieren. Ja, da gibt es so eine Dateistruktur drin und auch schon ein Beispiel-Inventory für meine lokale Testumgebung. Ja, und darum kann man gucken, was muss man denn unbedingt für Ansible-Variablen setzen. Also das sind typischerweise so Sachen wie, was ist das RootCA-Zertifikat der von mir verwendeten PKI und so weiter und so fort. Ja, oder in dem Inventory eben, was habe ich überhaupt für Hostnames, ja, sozusagen, die ich verwende für meine AI-Server. So, und wenn man das alles gemacht hat, ja, man braucht meistens mehrere Anläufe am Anfang, ja, aber wenn man das gemacht hat, zieht das Ding praktisch auf N VMs, eben sozusagen K Provider und M Consumer Repliken hoch und vertratet auch die Replikation schon miteinander. Ja. Das Schöne ist auch, es hat sich herausgestellt, also es gibt jetzt einen Kunden, der das für sein komplettes IAM einsetzt, also inklusive Bespaßung vom AD für das Exchange, die Mailkonten und so weiter und so fort. Und das Schöne ist, es hat sich herausgestellt, also die Leute sind sehr, sehr beherzt, ja, also dann Git Pull aus meinem Master Branch zu machen, ja, und das dann in ihre Produktion auszuspielen, ja. Und manchmal steht mir so ein bisschen der Schweiß auf der Stirn, wenn ich da daneben sitze, ja, irgendwie. Aber tatsächlich hat sich herausgestellt, dass die Ansible-Rollen auch immer wieder alles glatt ziehen. Ja? Also, und insbesondere starten die auch die Services sehr zuverlässig durch, wenn sich irgendetwas Relevantes geändert hat. Ja? Kleine Warnung allerdings bei Ansible, ja, wenn man irgendwas versaubeutelt, ja, und das Ding in der Mitte irgendwie abbricht, ja, dann gehen natürlich die Notifications auf die Händler, also auf die Restart-Händler verloren, ja, sozusagen. Also das heißt, man muss da dann gegebenenfalls halt irgendwie manuell gucken, ja, sozusagen. Also zur Not bootet man die Maschine, ja. Und das Schöne ist aber auch, wenn ihr das einmal begriffen habt, dann ist es euch eigentlich auch egal, wie viele Repliken ihr bespaßt, ja, sozusagen, sondern ihr habt einfach, ihr fügt weiter hinzu, ihr erweitert eure Inventory, ja, und wenn ihr keine besonderen, speziellen Bedürfnisse habt, ja, was jetzt eine Replikationstopologie angeht, dann werden die auch automatisch out of the box dementsprechend voll vermascht, ja, sozusagen. So, was mir ziemlich wichtig ist und was dieses System halt auch von anderen Ansätzen so ein bisschen unterscheidet, ist, ihr kriegt out of the box schon relativ viel so Sicherheitsmechanismen mit installiert. Ja? Also gerade so die letzten 2-3 Monate habe ich irgendwie, also die ersten Punkte sind eigentlich sozusagen irgendwie schon klar. Also das Ganze kommt mit sicheren Voreinstellungen, ja? Also schon irgendwelche einigermaßen sicheren Cypher-Einstellungen für TLS und so weiter. Es gibt keine Dienste-Passwörter in dem Moment, in dem Sinne. Also wenn ihr noch mal kurz hier hingeht, ja, also diese ganzen Dienste und so, ja, die greifen hier drauf zu, auch schreibend auf dem Provider, ja, aber die benutzen dafür keine Passwörter, sondern es geht alles über LDAP, über Unix Domain Socket mit Peer Credentials. Ja, das heißt, ich habe hier kein einziges Dienste-Passwort, was irgendwelche Schreibrechte hat, sondern ich habe im Prinzip im Betriebssystem verankerte POSIX-IDs, ja, also praktisch Benutzerkonten, ja, für diese Services, ja, und die werden intern gemappt auf einen AEDL-Service quasi, ja, ohne dass ich ein Passwort verwenden muss. Ich verlasse mich schlicht und ergreifend auf die Unix-Peer-Credentials. Unter Linux ist das auch sicher. Also nicht unter jedem Unix-Betriebssystem ist das so, aber unter Linuxen ist das sicher. So, und insbesondere...
Wann ist das nicht sicher?
Das kann ich dir nicht mehr so sagen. Das war, wenn du, lass es mich so sagen, wenn du bei einem Open LDAP-Build durch das Autoconf die LDAP-I-Unterstützung bekommst, dann ist es sicher. Okay. Weil die haben tatsächlich mal vor zig Jahren diese Fleißarbeit gemacht, in dem ganzen Autoconf-Geraffel dementsprechend, also die Nutzung der Peer-Credentials abzuschalten, wenn auf Plattformen, wo
aber das... Aber sozusagen jetzt hier von dem PG-Admin auf PostgreSQL, da hast du auch...
Nee, ich rede nur über diese Sachen.
Ah, okay.
Ja, also ich rede jetzt nur über die Welt. Also alles, wo du mit einem Unix-Domain-Socket drankommst.
Ja, PostgreSQL kann ja auch über...
Ja, wenn der hier im Prinzip auf demselben Server läuft. Ja,
okay, verstanden. Aber auch das könnte man passwortlos...
Ja, aber ich meine, das wird dann schon komplizierter. Also Gateway-Sachen sind schon komplizierter. Ja? So, aber... Mir geht es eigentlich darum, ja, also die OpenLDAP-Server haben selber auch zum Beispiel kein Root-Passwort oder sowas. Ja, also das gibt es einfach nicht, das ist disabled, ja, sozusagen. Ja. Es gibt sogar nochmal eine extra ACL, die das disabled, falls doch jemand irgendwie händisch eins setzt, ja, sozusagen. Ja. Also um es wirklich klar zu machen, dass es nicht benutzt werden soll. So, dann ist das Ding natürlich mit sich selbst integriert, damit sozusagen auch dieses ganze Rollenmodell und so schon funktioniert, ja, also dass die Berechtigungen in sich eben konsistent sind. Ja. Also von der LDAP-Ebene praktisch bis auf die Betriebssystemebene. Dann versuche ich natürlich irgendwie die ganzen Dienste so ein bisschen zu separieren, ja, und wie gesagt, über Unix Domain Sockets kommunizieren die halt. So, was ich jetzt halt in den letzten, naja, so paar Wochen halt irgendwie vor allem gemacht habe, ist, die Ansible-Rollen nageln auch für die ganzen Dienste eigene System-D-Unit-Files hin. Ja, am Anfang habe ich noch so rumgemacht mit, ich benutze das, was irgendwie aus dem Betriebssystem eigenen Paketen mitkommt und so. Inzwischen ist es so, dass ich einfach sage, nee, den Standard-Service, den schalte ich auf Disabled, ja, sozusagen, und nagel eigene System-D-Units hin. Das ermöglicht unter anderem eben auch bestimmte Härtungsoptionen zu verwenden. Ja, also der Systemd kann zum Beispiel so Sachen machen, Prozesse in Namespaces einsperren, ja, dann sozusagen schon Teile des Betriebssystems wieder read-only mounten und lauter so Zeug. Ja. Das ist so echt ganz nett. Ja. Also die Systemd-Unit kriegt dann zum Beispiel sogar seinen eigenen /dev-Namespace und sowas. Ja. Ich finde das ganz gut. Noch weitergehend habe ich auch AppArmor-Profile erstellt. Das heißt, weil die Ansible-Rollen ja im Prinzip eh schon alles kennen, ja, also die kennen schon alle Pfade, wo muss die Anwendung eigentlich hingreifen, weil sie im Prinzip quasi alles irgendwo in den Konfigurationsdateien sowieso schon hindengeln, ja, können sie eben auch noch AppArmor-Dateien hindengeln, weil sozusagen die Ansible-Rollen wissen schon, wo zum Beispiel die Config-Dateien liegen, wo liegen die Datenbank-Dateien und so weiter und so fort. Ja. Also das heißt, einfach die ganzen Ansible-Variablen eben auch nochmal in AppArmor-Profile abgebildet. Das klingt jetzt ein bisschen einfacher, als es ist, aber im Prinzip fällt sozusagen aus der Rolle auf SUSE und Debian eben fallen da auch schon die AppArmor-Profile raus. Auf Debian müsst ihr allerdings AppArmor beim Booten in den Boot-Optionen von Hand einschalten. Ja? Das macht jetzt auch nicht die Ansible-Rolle, weil die Ansible-Rolle hält sich aus eurer System-Grundkonfiguration erstmal raus, weil da sind die Befindlichkeiten bei verschiedenen Umgebungen einfach sehr unterschiedlich. Bei SUSE ist AppArmor halt von Haus aus eingeschaltet schon seit Jahren. Genau, und dann gibt es eben auch eine Zwei-Faktor-Authentisierung basierend auf so YubiKeys. Ja? Das benutzen die Kunden auch. Ja? Also insbesondere ist es natürlich toll, wenn man Berechtigungen pflegt, dass man sich eben auch mit Passwort und YubiKey drücken eben anmelden muss. Das ist aber dann nochmal ein extra Vortrag, das ganze OASL. Da könnt ihr auch bestehende Folien schon angucken. Was ich noch machen will, ist eben auch, kommt jetzt auch bald, ein Regelsatz eben für Mod Security für die ganzen Web-Anwendungen. Irgendwelche Fragen soweit?
Wie viele Dienste sind das jetzt da oben in dem Blog?
Also im Prinzip das Web2LDAP, dann zwei kleine Web-Anwendungen, also einmal für den Passwort-Self-Service und was mit den YubiKey-Tokens. Ja? Mhm. Und dann gibt es halt praktisch noch eben den OpenLDAP-Server und sogenannte Bind-Listener für die Zwei-Faktor-Authentisierung. Ja, das sind's eigentlich.
Und dann hat jeder von diesen Diensten einen eigenen Unix-Account?
Ja.
Okay.
Komplett.
Okay. Und wenn man... Und Ansible macht dann immer einen Switch zum User, um dann irgendwas zu initiieren?
Nee, das ist einfach so, du hast ja praktisch es gibt praktisch Ansible-Variablen, wo eben drin steht, dieses Systembenutzer muss ich auf jeden Fall irgendwie anlegen. Ja? Okay. Und dann weiß der das ja praktisch auch schon wieder über Ansible-Variablen, welche das sind, ja, und schreibt dann auch sozusagen in die Systemd-Unit rein, als was der dann gestartet wird.
Er ist dann dabei der Name und die ID fest?
Oder ja.
Nur der Name?
Ja, beides sind fest. Ja, also es wird auch. Ich muss noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, also wir können da gerne in die Details reinschauen. Nee, ja, also.
Okay.
Ja, genau. Also im Prinzip werden die UID-Numbers werden eigentlich auf den System-Account in dem AID, in dem LDAP-Eintrag gemappt.
Okay. Ja. Ich habe mich nur gefragt, kriegen wir das mit Ansible hin, dass das auf verschiedenen Maschinen dann der gleiche UID ist, aber wenn du es so machst, klar.
Ja, ich mache das genauso. Ja. Auch noch eine Sache, also die Systemd-Units, die sind auch tatsächlich so verdrahtet, dass die nur starten, wenn das betreffende AppArmor-Profil auch schon geladen ist, wenn AppArmor eingeschaltet ist. Okay, dann gibt es im Prinzip, wenn ihr das Git auscheckt, gibt es auch schon einen ganzen Sack voller solcher Konfigurationsbeispiele, wie man eben die üblichen Clients oder dort dranhängt. Ja? Und wie gesagt, man kann mit dem Ding auch Mailboxen verwalten, also tatsächlich Mail-Konten. Ja? Das ist dann nochmal sozusagen ein bisschen mehr Schema, ja, für Mail-Routing und so weiter, die üblichen Sachen. Und da gibt es eben auch ein Konfigurationsbeispiel für Postfix, wie man damit eben einmal macht Routing der virtuellen Mailboxen und dann eben auch simple Mail-Verteiler zum Beispiel. Ja? Und eben auch eine Konfiguration für das Dovecot. Ja? Die Konfigurationen sind übrigens immer mit Absicht ganz doof, ja? Sozusagen. Also da sind keine komplizierten Dinge drin, sondern die kleinen Konfigurationen wird immer mit Absicht eigentlich ganz dumm gehalten. Ja? So, weil eben die Berechtigungen sich aus den Beziehungen der Objekte zueinander ergeben sollen und nicht durch irgendeine sozusagen kleine Konfiguration. So, dann halt irgendwie für Apache, dann Free Radios, ja, dann natürlich die üblichen Linux-Login-Sachen. Ja. Und bei dem einen Kunden, der hat eben macOS-Laptops, ja, da haben wir auch die macOS-Integration gemacht Und deswegen auch eine spezielle Passwort-Synchronisation, dass die Leute wirklich am Mac ihr Passwort ändern können. Das wird synchron geändert mit der File-Verschlüsselung und dann bis hinten ins AD geschossen. Ja? Genau.
AD geschossen heißt also Windows-Rechner.
Genau, also die haben praktisch hier Mac, dann haben sie das AEDIA und dann haben sie hinten AD mit Exchange. Ja? Okay. Und das AEDIA verwaltet auch die Mailboxen, ja, sozusagen, also von dem Exchange. Ja? Das wird runtersynchronisiert und dann werden halt sozusagen auch die Passwortänderungen für diese Mailkonten werden eben auch runtersynchronisiert. Ja? Weil im Moment haben die da eben noch AD und Exchange. Ja. Die wollen umsteigen auf Office 365, da würde man dann sowas machen wie ein Sammel-SSO oder sonst irgendwas. Ja. Übrigens, eat your own dog food, genauso verwalte ich im Prinzip meine eigenen Sachen. Ja, also sozusagen meine eigenen Mail-Server, also ich habe so eine kleine Zotac-Box, ja, was ich ziemlich cool finde an dem Ding ist, es verbraucht nur 7 Watt, ja. Die steht im Regal und meine kompletten Domänen und Webserver und Mailserver und alles und VPN und tralala wird alles genau damit verwaltet mit der Berechtigung. Ja? Also es skaliert auch runter. Ja? Also was weiß ich, wenn ihr eure eigene Infrastruktur in einem Hackerspace betreiben wollt oder sonst irgendwas, ja, und denkt, oh, das ist bestimmt nur für große Unternehmen. Nee, ihr könnt es auch auf 7 Watt betreiben, eine ganze Infrastruktur.
Hast du das dann auf alles auf der Hardware oder sind das virtuelle Maschinen mit den verschiedenen Rollen?
Das sind virtuelle Maschinen, klar. Okay. Okay, was im Moment noch in Arbeit ist, ja, das sind im Prinzip ist quasi, ich würde erst ein anderes Beispiel noch zeigen. Der ursprüngliche Kunde mal, ja, der wollte im Prinzip auch sowas haben wie ein autorisierendes SSH-Gateway. Ja, das heißt, also es war einfach so, dass es im Prinzip Systeme gibt, die nicht mit dem System integrierbar sind. Ja? Also Beispiele sind Kryptomodule, also so HSMs, ja? N-Cypher oder SafeNet oder sowas, die ihre komplett eigene Welt mitbringen, aber teilweise einen SSH-Zugang zum Beispiel bieten. Oder zum Beispiel NTP-Appliances oder irgendwelche komischen Router oder sonst irgendwas. Ja? Und das heißt, es war ganz klar, man schaltet irgendwie ein Gateway davor. Ja, und meine Idee war dann, Moment, aber ich will auch eine Autorisierung da drin haben. Ja, das heißt, ich will eigentlich, dass man genau dieselben Berechtigungsstrukturen, die man anlegen würde, wenn das System direkt integriert wäre, dass man die tatsächlich anlegt und dass die dann im Prinzip geprüft werden. Und genau das macht so ein Ansatz hier. Das heißt, das Ganze ist eigentlich eine normale Linux-Box, ja, mit einem normalen SSH-Zugriff. Ja. Das heißt, man hat hier ein SSHD, wo sich jemand eben mit seiner AEDIA-Kennung sozusagen anmeldet und seinem Schlüssel. Ja? Und dann wird er hier sozusagen, also im Prinzip seine Benutzerkonten werden über NSS ausgelesen und die Gruppenzugehörigkeiten und dann zum Beispiel auch nochmal über PEM autorisiert, egal was man da hat. Ja? So, und dann gibt es eben sozusagen, also ihr kennt das vielleicht in der SSHD-Konfiguration, ja, da gibt es so Match-User und Match-Group und so, ja. Das heißt, über Match-Group wird hier entschieden, sind das Leute, die das Gateway selbst administrieren, dann kriegen die einen ganz normalen Shell-Login, können sudo machen und die üblichen Configuration-Management und bla bla bla. Ja. Aber alle anderen, ja, bekommen zwar eine SSH-Sitzung und sind deswegen mit ihrer AEDIA-Benutzerkennung, also als dieser Benutzer, impersoniert in dieser Session, ja, aber sie müssen alle auf ein bestimmtes Wrapper-Skript. Das ist wirklich ein ganz doofes Wrapper-Skript. Und das macht im Prinzip eine Abfrage an so einen kleinen Check-Daemon. Und dieser Check-Daemon, der guckt im Prinzip, wenn dieses System mit AEDIA direkt integriert wäre, hätte dann diese Benutzerkennung wirklich Login-Recht auf dieses Zielsystem. Ja, und nur dann wird hier ganz doof ein TCP-Relay durchgeschaltet. Aber nur dann. Ja? So, das heißt, was die machen, ist im Prinzip, die machen halt hier, du hast ja vorhin in deinem Vortrag auch das mit den Control Master Connections und so erwähnt. Ja? Das heißt, die benutzen das zum Beispiel auch hier, um Zwei-Faktor-Authentisierung zu machen. Einmal, um sich Gateway-Sitzungen zu holen. Das heißt, Sie haben hier im Prinzip eine persistente Control Master Connection, ja? Und dann holen Sie sich sozusagen immer wieder neue Connections zu dem Zielsystem quasi, ja? Aber eben autorisiert. Ja? Das ist cool. Das ist irgendwie cool.
Mit was melde ich mich am Zielsystem an? Mit welchen Credentials?
Im Prinzip mit diesen Legacy UIDs. Ja, also so wie du es vorhin auch in deinem Vortrag gezeigt hast, im Prinzip, die haben auch solche Proxy-Command-Direktiven eben, ja. Und dann hast du halt hier hinten irgendwas. Also weil das ist eine NTP-Appliance, weißt, da kannst du vielleicht, naja, wenn du überhaupt mehrere Benutzer anlegen kannst, ja, dann sind das irgendwie so FUBA 1 irgendwas. Ja, die haben mit dem System gar nichts zu tun. Ja,
das heißt, der normale Credentials, wie es funktionieren würde, und da ist noch ein Outlayer dazwischen, der die coolen Checks macht.
Genau. Also du hast halt praktisch hier das Proxy-Command, also dass du hier sozusagen diese Connection durchkriegst, dieses TCP-Relay kriegst, das wird halt autorisiert. Und der Rest ist im Prinzip wie, als würdest du dich hier direkt anmelden mit irgendeiner Legacy-ID.
Das ist cool.
Ja. So, es funktioniert auch stabil. Achso, aber hier, da seht ihr zum Beispiel, dass hier habe ich jetzt in dem Beispiel ganz willkürlich einfach den SSSD eben als eben diesen PAM und NSS Daemon eingetragen. Ja? Und es hat sich aber herausgestellt, also ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, aber es hat sich halt herausgestellt, dass es eigentlich ganz cool ist, einen eigenen NSS und PAM Daemon, einen eigenen NSS und PAM Service speziell für AED zu schreiben. Das hat so bestimmte Vorteile, weil so eine Implementierung einfach das Datenmodell dann schon kennt. Ja? Also das heißt, man hat noch weniger Client-Konfigurationen, als man ohnehin schon hat. Ja? Das Ding kann optimiert nach Benutzer und Gruppen suchen, weil es die Daten kennt. Ja? Im Moment gibt es da, also dadurch, dass so viel autorisiert wird, ja, hat man natürlich ein Performance-Problem. Ja? Also das heißt, bei dem einen Kunden kommen inzwischen 15.000 Maschinen sozusagen die ganze Zeit und sagen, ja, ich will mal wissen, irgendwie, was es da für Sudo-Regeln gibt und alles Mögliche und so. Ja. Und je nachdem, wenn die Leute auch zum Beispiel Cluster-SSH machen und dann zum Beispiel Sudo von mehreren Maschinen gleichzeitig und so, dann kann es auch so ganz merkwürdige Last-Peaks geben. Und die haben da auch irgendwie auf 2.500 Maschinen irgendwie einen Monitor-Check, der sozusagen sehr synchron im Prinzip Sudo-Abfragen auslöst und so. Ja. Also von daher ist sozusagen, haben die ganz interessante Lastprobleme. Die haben das dadurch abgefrühstückt, dass sie über 50 Repliken haben, was sich sowieso anbietet, weil wenn man zwischen den Schränken mal Probleme hat oder sowas, ja, man bekommt immer noch irgendwelche Notfallkonsolen irgendwo rein, dann möchte man schon, dass da noch irgendwo eine Replik existiert, die einem ermöglicht, in dem Schrank sich irgendwie auch noch anzumelden. Ja, also von daher ist es sowieso sinnvoll, solche Systeme also wirklich sehr breit zu replizieren. Ja. Ich empfehle übrigens so einen Vortrag, ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, war so ein Vortrag, wie Facebook DNS macht, ja, sozusagen. Und das ist wirklich ganz interessant, weil die benutzen TinyDNS, ja, und replizieren im Prinzip ihren kompletten DNS-Datenbestand in jedes Rack. Ich glaube sogar zweimal. Also sie haben pro Rack haben sie praktisch 2 autoritative DNS-Server. Das sind irgendwie 800 MB oder sowas, was sie da überall rumsynchronisieren, ja. Also genau um diese Redundanz zu erreichen, ja, sozusagen, dass wirklich die Racks alles haben, was sie brauchen. Also das heißt, man macht sowieso viel Replikation, ja, aber Performance-Optimierung ist gut und gut für den Umweltschutz auch. Ja, braucht dann weniger CPU-Sprit. Genau, und was aber auch noch ganz interessant ist, ich kann dadurch zum Beispiel so virtuelle Gruppen machen. Ja, und zwar in der Default-Konfiguration werden praktisch immer nur neue GIDs vergeben und die UID-Number von dem Benutzereintrag ist auch die gleich der GID-Number. Das ist ja auch so ein gängiges Muster, ja, dass man sagt, okay, man möchte eigentlich gar nicht, dass man so eine globale, primäre GID hat für alle Benutzer, ja, sondern weil wenn die Leute dieser globalen GID Rechte vergeben, das ist irgendwie schwer in den Griff zu kriegen. Ja. Also das heißt, man vergibt im Prinzip immer nur neue GIDs, ja, sozusagen sowohl wenn man einen Benutzer anlegt, als auch wenn man eine Gruppe anlegt, ja, vergibt man jedes Mal eine neue GID und die UID des Benutzers ist halt gleich der GID. Ja. So, und das macht zum Beispiel auch FreeIPA so, ja, und FreeIPA erzeugt deswegen dafür im Prinzip Schattenobjekte, also im Prinzip nochmal in so einem Compat-Tree auch im Prinzip nochmal für diese primären GIDs der Benutzerobjekte auch nochmal ein Gruppenobjekt. Ja? So ein Gruppeneintrag. Und naja, und wenn man so ein Daemon programmiert, dann kann man dieses sozusagen dieses Mapping halt on the fly machen, ohne dass es das LDAP-Objekt dazu geben muss. Ja? Und ich kann die Rollengruppen, also ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu diesem Bild, diese Rollengruppen hier, also Visible Groups, Login Groups, Logstore Groups und Setup Groups, die kann ich eben auch wieder auf zum Beispiel feste GIDs mappen. Ups. Auf feste GIDs mappen, ja? So dass ich sagen kann, var log ist für diese GID lesbar. Ja, für alle, die in der Rollengruppe logview sind. Ja, und da können ja auch wieder mehrere Gruppen verdrahtet werden. Das ist cool. So, und dann bin ich ein großer Fan von Logging, ja, also trotz der Datenschutzgrundverordnung. Ja, das heißt, es gibt ein sogenanntes LDAP Session Tracking Control, ja, wo ein LDAP Client mitsenden kann, aber der eigentliche Request, der wurde ausgelöst von der und der IP-Adresse und meinetwegen auch noch von dem und dem User. Ja. Das ist so ein, war ursprünglich in dieser ganzen Radius-Welt spezifiziert worden für Radius-Server, ja, wo praktisch jemand durch ein NAS kommt, hat da schon eine Benutzerkennung, ja, sozusagen, und dann kennt man gegebenenfalls da schon so eine Client-IP. Und ich benutze das auch ganz gern. Also wenn jemand auf die Web-UI geht, ja, dann sendet die auch dieses Session-Tracking-Modul mit, Control mit. Das heißt, ich sehe hinterher sogar in der Audit-Datenbank, aha, okay, das wurde ausgelöst von dem Web-Gateway für diese Browser-IP-Adresse. Finde ich cool. Ja? Ich hatte mal so einen dementsprechenden Feature-Request in den SSSD-Tracker eingestellt. Da war das 2014 oder so. Das, jetzt wird der immer so, der Milestone wird ständig hochgesetzt. Ja? Also ich glaube, das kommt nie. Ja, außerdem kann man noch eine Host-Map machen. Das macht zum Beispiel SSSD auch nicht. Ja? Host-Maps sind alle immer so, nee, das ist so old-fashioned, irgendwas in etc-Hosts und so. Aber es ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man seine DNS-Konfiguration versaubeutelt, was dem Kunden nämlich an einem bestimmten Punkt passiert ist, ja, weil praktisch bestimmte Systeme dort eigene DNS-Resolver haben, ja, lokal, um dann nochmal DNS-Sec machen zu können, bla 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 und so. Und dann, das ist eigentlich ein ziemlich fittes Team, ja, aber wir sind alle Menschen, ja, sozusagen, und irgendwie war bei denen dann irgendwann mal das DNS weg. Ja, sozusagen. Dann mussten die halt ihren Notfallschlüssel benutzen. Ja, so. Aber vor dem Hintergrund, ja, ist es eigentlich gar nicht schlecht, eine gecachte Hostmap zum Beispiel aus dem Directory auslesen zu können. Weil das Directory kennt bereits Hostobjekte und man kann an die Hostobjekte auch nochmal ein Triple IP-Adresse, MAC-Adresse, Hostname, also FQDN, dran kleben. Ja, und daraus kann man prima so eine Hostmap erzeugen. Das ist cool. So, und was ich auch noch machen will, ja, weil irgendwie eigentlich ist das ein bisschen blöd, dass sudo zum Beispiel, also der eine Kunde benutzt sudo noch direkt als sudo LDAP, also was dann direkt bei dem sudo-Aufruf den LDAP-Zugriff macht. Ja. Wenn man es über ein SSSD benutzt, dann ist da Caching drin, das ist dann schon ein bisschen besser. Ja. Aber was ich eigentlich machen will, ist, dass das Ding sich einfach mit einem cron-job im Prinzip sudo-Dateien aus dem Directory-Inhalt erzeugt. Und ab sudo 1.8.23 gibt es nämlich so ein extra Tool, was praktisch LDIF wieder in Sudo-Syntax übersetzen kann. Ja, genau. Und warum außerdem auch noch so ein Ding? Ja? Man hat einfach weniger Code. Es ist einfach, und abgeleitet ist das praktisch von einer Python-Implementierung von einem NSS-PEM-LDAP-Ding. Aus dem LDAP. Okay. Ja, also ich meine, im Prinzip habe ich da ja AI-Host-Objekte drin, ja, und auch nochmal AI-NB-Device-Objekte, ja. Aber ich gehe nochmal ganz kurz, wo habe ich das? Da. Da kann man zum Beispiel unter den Host kannst du nochmal beliebig viele Network-Devices dran kleben, ja. Ich will da jetzt nicht so im Detail darauf eingehen, weil die Zeit wäre knapp. Da kannst du sogar Bond-Devices mit Hardware-Devices verdrahten und aus dem Kram, ja, sozusagen. Also, und damit kann man natürlich viele coole Sachen machen, auch zum Beispiel so TFTP, DHCP, Pixie-Boot-Sachen und so Zeug. Ja? Also weil du einfach weißt, der Host kommt jetzt hier, ja, und der hat das und das. Okay, ja, ich mache mal ein Fazit. Ja, irgendwie, ja, das ist echt möglich, die Latte hochzulegen, was Sicherheit angeht. Ja, ja, es ist brutal anstrengend. Ja, vor allem, wenn man es unter Zeitdruck machen muss. Was auf jeden Fall geholfen hat dort war, dass der Bereichsleiter so aufs Gas gedrückt hat und allen auf dem Hals gestanden ist, dass er das haben will, sodass praktisch wirklich 8000 Maschinen angebunden worden. Ja, und natürlich muss man den Leuten so ein bisschen aufs Pferd helfen. Das ganze Modell ist ziemlich erklärungsbedürftig. Also da reicht auch nicht ein Vortrag, sondern es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder mit den Leuten halt irgendwelche, wie modelliert man jetzt Sachen, wie teilt man das ein, wann macht man eine Zone für ein Team, wann macht man eine Zone für ein Produkt, ja, und wann macht man eine Zone, ja, so, also das muss man dann sozusagen für sich finden. Ja, das ist ein bisschen komplizierterer Vorgang. Ja. Und was mir aber immer ganz wichtig ist, also so Leute kommen dann oft so mit so, ja, könnten wir nicht das und das machen und so, und ich denke so, ja, ist irgendwie eine coole Idee und so, und dann denke ich immer eine Weile drüber nach und dann denke, nee, Mist, das bricht die Versprechen, die ich vorher gemacht habe. Also das heißt, es ist auch ein bisschen anstrengend, immer auf der Linie zu bleiben und zu sagen, also es erfordert so eine gewisse Disziplin zu sagen, ich will nicht Versprechen, die ich vorher mal gegeben habe, brechen. Ja, so, sondern ich will wirklich, dass die Versprechen erhalten bleiben. Ja, so. Genau. So, und dann gibt es irgendwie noch jede Menge Ausblick. Das könnt ihr nachher auf der Folie nachlesen. Ja, es gibt auch auf der Webseite so eine To-Do-Liste. Ja, also hier eben Hauptwebseite. Hier gibt es auch ein Online-Demo. Das ist ein Provider, so eine kleine virtuelle Maschine. Ihr dürft da auch drin rumsauen. Dann spiele ich als Backup ein. Ja, das ist mir egal. Ja, also im Prinzip, ihr könnt da über die Web-UI die LDAP-Einträge ändern und auch direkt LDAP-Abfragen machen. Und hier ist auch nochmal das Zwei-Faktor-Authentisierungs-Ding, ja, im Prinzip geschrieben. Okay, Fragen?
Könntest du dir vorstellen, dass das Ganze auch irgendwie als Docker-Container oder Docker-Compose zu liefern? Oder gibt es da konzeptionelle Probleme?
Nein, also tatsächlich ist es so, dass praktisch bei dem einen Kunden, der sein komplettes IAM damit macht, ja, die machen so Continuous Delivery und so Zeug, ja, und deswegen hatte der eine Kollege dort tatsächlich so praktisch ein Docker-File gemacht für einen Provider, um einen Provider quasi für Integrationstests, also automatische Integrationstests hochzuziehen. Ja. Er hat es dann ein bisschen aufgegeben, weil das Ding nagelt halt Systemd-Units hin, ja, und ein Systemd in einem Docker-Container oder beziehungsweise mehrere Services in einem Docker-Container ist im Prinzip so ein bisschen schwierig. Ja? Aber tatsächlich, ich sag's mal so, das wird der Markt zeigen. Ja? Also ich habe schon auch relativ extreme Ideen, das eventuell in Kubernetes, also in eine Kubernetes-Infrastruktur zu blasen. Ja? So, und, aber das wird sich so ein bisschen zeigen, wer was will. Ja? Und wer auch vielleicht auch mal bereit ist, dafür wieder auch Geld in die Hand zu nehmen.
Ja, ja, ich habe das paar Mal schon versucht, den Begriff des FQDNs beim Docker mal richtig zu machen und ganz große Probleme gehabt. Ich wollte nur fragen, ob du das schon drüber gestolpert bist.
Lass uns nachher drüber reden. Ja. Ich habe so diverse Ideen, eben zum Beispiel gerade die Kubernetes-Namespaces auf die Servicegruppen abzubilden. weil die Servicegruppen haben nämlich genau diese, haben eigentlich schon die, in der Default-Konfiguration die syntaktische Einschränkung auf DNS-fähige Namen. Ja? Und deswegen könnte man das ziemlich cool machen. Und außerdem bei Kubernetes ist es auch so, dass man so einen Authorization-Service bauen kann. Und das wäre dann genau dieses, wer ist eigentlich für welchen Container Setup-Admin, darf den dann starten oder installieren oder sonst irgendwas. Also, ja. Okay, gut. Ich werde nachher, Marco und ich, wir haben besprochen, dass ich nachher bei dem Free IPA-Workshop auch ein bisschen dabei bin. Und dann kann man da später nochmal bestimmte Aspekte irgendwie vertiefen.
Wann ist der?
Jetzt, in 14 Uhr.